Ich habe ein paar Fragen, die wichtig für unsere Selbstprüfung sind. Wie zum Beispiel, leben wir so, dass Gott Wohlgefallen an uns hat? Oder sind wir mit der Macht Gottes und seiner herrlichen Kraft gestärkt? Besitzen wir göttliche Geduld und Langmut? Können wir uns in Prüfungen freuen? Danken wir Gott alle Zeit, weil er uns befähigt hat, an dem Erbe der Heiligen teilzuhaben? Und schließlich, aber nicht zuletzt, bringen wir Frucht in jedem guten Werk? Das sind Fragen aus unserer neuen Broschüre, die Bedeutung von Gottes heiligen Frühjahresfesten. Frühjahresfeste, die wirklich schon vor der Tür stehen. Der Titel der Kurzpredigt ist kurz, würdig leben. Ich werde in dieser Kurzpredigt nicht darauf eingehen, wie man würdig lebt. Wir haben auf unserer Seite auf Posten stehen genug Lektüren und auch Predigten, die das erläutern und beschreiben, wie man eben würdig lebt. Aber eine kurze Zusammenfassung. Gott, der Vater und unser großer Bruder Christus möchte, dass unsere Selbstprüfung einen positiven Ausgang hat. Und das ist der Familie Gottes sehr, sehr wichtig. Das bedeutet für uns, wenn wir uns prüfen und Sauerteig oder Sünde in unserem Leben finden, sind wir oder müssen wir dafür Sorge tragen, wir sind dafür verantwortlich, dies aus unserem Leben zu entfernen und mit Früchten, guten Früchten anzureichern, damit Satan keinen Raum in uns findet, damit die Sünde nicht mehr zurückkommen kann. Das bedeutet für uns oder auch für die Familie Gottes oder nur der Vollständigkeit halber, die Übertretung des Gesetzes ist Sünde, der 10 Gebote. Und wir sollten im Besitz der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe sein, die uns befähigt zu wissen, die uns wirklich befähigt zu wissen, dass wir das mit Gottes Leitung schaffen. Dass er uns in Nöten und Sorgen, und die gibt es zur Zeit vermehrt, eben hilft. Dass er uns eine Tür öffnet, weil Gott hat ein Ziel und wir sind ein Teil dessen. Wir sind ein Ziel Gottes. Wir sind auf diesem Fundament ein kleiner Kieselstein. So, das war die kurze Zusammenfassung, dann wollen wir mal beginnen. In den sozialen Medien, da gibt es Videoclips, wie in zum Beispiel Facebook oder YouTube, wo Menschen oder Übermenschen, die aus einem Kriegsgebiet heraus oder aus einem Militärdienst, der über Monate geht, nach Hause kommen und dann ihre Lieben überraschen. Das setzt natürlich voraus, dass es einen Krieg gibt, klar. Und nur des Verständnisses wegen. Krieg ist gottlos. Krieg ist unbarmherzig, nimmt Leben, das ihm nicht gehört, nur um etwas zu bekommen, was man begehrt oder gar andere begehren. So grausam ein Krieg auch ist, desto größer ist dann eben auch die Freude, wenn ein Kind oder die Eltern oder Geschwister nach Hause zurückkommen. In diesen Videos, da gibt es so extreme Reaktionen, die einen zu Tränen rühren. Und wer da ein trockenes Auge behalten kann, Hut ab. Manche Menschen reagieren so extrem, dass sie noch nicht einmal, wenn der geliebte Mensch vor ihnen steht, die Kraft aufbringen, ihm entgegenzugehen. Die haben keine Kontrolle mehr über ihre Arme, Beine, Glieder. Sie sacken zusammen und weinen. Das geschieht, wenn es geschieht, oft den Müttern, was auch verständlich ist. Einige können nicht aufhören zu schreien. Und wenn man diese Stimme mal im Kopf hat, dann kommen einem die Tränen. Sie schluchzen, sie schreien, sie weinen, sie danken Gott. Sie danken Gott, dass sie ihren geliebten Mensch wieder in den Arm nehmen können. Einige sehen ihr Kind zum allerersten Mal, ein Neugeborenes. Diese Freude ist ansteckend. Sie ist extrem ansteckend. Manchmal geschieht es in Stadien, wo diese Rückkehrer die Familien überraschen, oder in Restaurants, in der Öffentlichkeit, in Schulen, auf der Arbeit. Und manchmal tragen sie noch ihre Militärkleidung. Und wenn das Umfeld dieses Heulen hört und sieht, wie umarmt wird, dann klatschen die. Sie klatschen. Sie freuen sich mit. Und ich vermute, ich habe diesen Moment noch nicht erlebt, aber in diesem Moment kann man keinen klaren Gedanken mehr fassen. Diese Freude kommt von innen heraus und füllt einen aus. Man vergisst all seine Sorgen. Alles wird so klein und nichtig. In diesen kurzen Sekunden ist alles egal. Alles. Die Bibel hat auch so einen ähnlichen Moment, eine ähnliche Geschichte. Schlagen Sie bitte auf Lukas 15. Schlagen Sie bitte auf Lukas 15. Wir fangen an ab Vers 11. Und er sprach, ein Mensch hat zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihm das Gut. Vers 13. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Hauptsache weit weg. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Weiter in Vers 14. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Vers 16. Und er begehrt, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich, jetzt wo er Not litt, kam er zu sich, und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, das zeigt, dass dieser junge Mann an Gott glaubt, gegen den Himmel und vor dir, vor seinem Vater. Die Liebe zum Gott, dem Vater und die Liebe zum Nächsten, in dem Fall Liebe oder Ehre Vater und Mutter, hat er schon mal zumindest verstanden. Hier ist der Moment, wo er bereut. Vers 19. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das will er alles seinem Vater sagen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch ferner war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Diese Videoclips, die ich anfangs erwähnte, die begleitet immer oder oft ein Lied im Hintergrund. Und das Lied heißt Coming Home von Skylar Grey. Und der Refrain beginnt mit folgenden drei Sätzen. Ich komme nach Hause, ich komme nach Hause, erzähl der Welt, dass ich nach Hause komme. Das hat der Vater hier getan in diesem Gleichnis. Er hat ein Fest veranstaltet, das gemästete Kalb geschlachtet, seine Angestellten eingeladen. Und er sagt, freut euch mit mir, mein Sohn ist zurück. Aber so endet das Gleichnis nicht. Wir lesen weiter in Vers 25. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was da sei. Da sprach er zu ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Vers 28, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Hier halten wir kurz an. Die Geschichten, die ich erzählt habe, wo die Menschen aus dem Krieg zurückkommen und diese Übermaß an Freude, der eigene Bruder geht nicht rein und umarmt seinen Bruder nicht. Die wussten nicht, ob er noch lebt oder nicht. Er ist zurück. Die Reaktion ist, ich gehe da nicht rein. Wir lesen weiter in Vers 28. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Jetzt macht der Vater, und es ist ein liebevoller Vater in diesem Gleichnis, er macht das bei dem Sohn, was er beim ersten auch getan hat. Er ging dem ersten Sohn entgegen, als er aus dem fernen Land zurückkam, und jetzt geht er dem anderen Sohn entgegen, zu ihm raus, dem Älteren, und redet ihm zu. Vers 29. Er aber antwortet und sprach, der Sohn sagt jetzt, Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe, bitte merken Sie sich das jetzt, nie dein Gebot übertreten, darauf gehe ich noch ein. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, jetzt kommen Vorwürfe, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Jetzt kommt der Vater und spricht, Vers 31. Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Dieser Vater schaut in das Herz seines Sohnes und sagt, das stimmt doch gar nicht, was du sagst. Ich habe dir nicht erlaubt, ein Kalb zu schlachten. Hol deine Freunde, letzte Woche, nächste Woche. Alles, was mir gehört, gehört dir. Das ist nicht der Grund, warum du gerade böse bist. Und jetzt nennt er den Grund. Du solltest aber fröhlich sein. Das stimmt nämlich mit dir nicht. Und dich freuen, denn dieser, ja, es ist mein Sohn, aber, hey, es ist auch dein Bruder. Dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist jetzt wieder gefunden worden. Er ist zurück. Er ist zurück. Hier liegt was ganz, ganz im Argen. Und das ist Gift für das Herz, Eifersucht und Neid. Der Refrain von diesem Lied, von dem Zurückkehren aus dem Krieg, geht weiter. Lass den Regen den Schmerz von gestern wegwaschen. Ich weiß, dass mein Königreich mich erwartet und sie mir meine Fehler vergeben werden. Ich komme nach Hause, ich komme nach Hause, sagt er, erzählt der ganzen Welt. Ich komme nach Hause. Er kommt zurück. In Vers 29 spricht der Sohn vom Gebot des Vaters, das er angeblich nie gebrochen hat. Das zeigt, dass beide Söhne ein Gesetz halten mussten bei ihrem Vater. Der eine verließ seinen Vater, um weltliche Vergnügen nachzugehen, das Vergnügen der Sünde. Das lässt auch vermuten, dass er das bei seinem Vater eben nicht durfte. Auch sehr interessant. Durch Leid und Schmerz musste er leider erst erkennen und erfahren, wie sehr er durch dieses Gesetz doch behütet war. Und nicht nur das, sogar die Angestellten des Vaters. So weittragend ist dieses Gesetz. Ihnen ging es gut. Sie litten nie, trotz der Hungersnot, an Mangel. Und Christus sagt, mein Joch ist leicht. Ja, es gibt Gebote, die ihr halten müsst, aber mein Joch ist leicht. Und meist, und vor allem jetzt in diesem Fall, belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge. Eins muss man diesem jüngeren Sohn, also ich rechne es ihm an, er heuchelt nicht. Er hat einen Cut gemacht, ist raus in die Welt und hat gesagt, ich bestimme jetzt für mich, was gut und böse ist. Natürlich ist das falsch und der Vater hat das aber gleich erkannt. Aber beim älteren Sohn ist es schwerer zu erkennen, weil er hat es nach außen hin nicht so gelebt, was er im Inneren hatte. Das hat sich erst später gezeigt. Und Christus sagt, wenn jemand heiß ist, damit kann ich umgehen. Damit kann ich gut umgehen. Wenn jemand kalt ist, auch damit kann ich umgehen. Weil diese Menschen, die sind überzeugt. Der Junge ist mit Überzeugung raus von seinem Vater weg. Es kam eine Hungersnot. Seine ganze Überzeugung war dahin. Und jetzt konnte er mit ihm arbeiten. Er hat bereut. Aber wenn jemand lau ist, nicht überzeugt ist, es ist schwer, an so jemand ranzukommen. Gott nimmt ihm was weg. Ja, gehört vielleicht dazu. Gott gibt ihm was. Ja, ich bin schon ganz richtig. Ich bin gesegnet. Oh. Schwer, ganz, ganz schwer, so jemanden zu überzeugen, dass er auch falsch liegt. Der andere Sohn hält seinem Vater vor, dass er das Gesetz gehalten hat. Und ich frage mich, wieso? Wieso halte ich jemanden etwas vor, das einen beschützt, vor Bösen behütet oder auch den Charakter gut ausbilden sollte? Wenn wir das Ganze auf unser eigenes Leben anwenden, wenn wir würdig leben, und darum geht es in dieser Kurzpredigt, und unser Umfeld sieht diese Veränderung, und ein jeder von ihnen weiß, von was ich spreche, sei es im Beruf, sei es im Privaten, da werden Fragen gestellt. Ja, was ist mit dir denn los? Was stimmt mit dir nicht? Ja, ich halte die 10 Gebote. So sollten sie es nicht sagen, ich fasse es jetzt nur kurz zusammen. Ich halte die 10 Gebote. Und dann erklärt man, um was das geht. Und das Interessante ist, die von außen empfinden das als Last. Ich darf nicht rauchen? Was? Ich darf nicht rauchen? Am Samstag nicht arbeiten? Da kriege ich Zuschläge. Nein, das ist mir zu viel. Sex vor der Ehe darf man nicht, während oder außerhalb der Ehe auch nicht, das soll funktionieren. Den 10. zahlen, 10%? Wer hat von 10 geredet? Mal sind es 20 oder sogar 30. Von 10? Erzählen Sie mal vom 2. und 3. 10. Dann hören Sie, wie die Schotten zugehen. Patsch, 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 patsch. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Das Problem dieser Menschen ist jetzt nicht vorwurfsvoll, aber es ist halt so, Ihr Blick richtet sich auf das, was man eben nicht darf, aber begehrt, weil man ja selber sagen will, was gut und böse ist. Und das ist eben sehr gefährlich. Es geht um eigene Bedürfnisse, die man zurückstellen muss. Und das geht ja gar nicht. Es geht ja um mich, nicht wahr? In dem Psalm heißt es, ich liebe das Gesetz, es ist süß meinem Mund. Und wenn ich etwas liebe, dann halte ich es jemand anderem nicht vor, vor allem meinem Vater nicht. Und wenn das Gesetz gehalten wird, auch geistig gesehen, wie kann es dann sein, dass ich meinen eigenen Bruder nicht in den Arm nehme, der von den Toten auferstanden ist und ins Leben zurückkommt? Ja, hat man dann das Gesetz verstanden? So gesehen haben es beide Kinder nicht verstanden, weil sie es nicht wertgeschätzt haben. Oder in dem Fall nicht würdig geschätzt, würdig schätzen, würdig leben. Das hängt schon zusammen. Der Vater war bemüht um beide Söhne. Er hat die Person nicht angesehen. Wie gesagt, es ist ein liebevoller Vater, der wunderbar gehandelt hat. Wir sind gerade in Lukas 15 und in Lukas 15 geht es in den Gleichnissen oft um verlorene Dinge wie das verlorene Geld, der verlorene Sohn oder wir lesen jetzt über das verlorene Schaf in Lukas 15 ab Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern, hier geht es um den guten Hirten, mit Freuden. Vers 6, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Vers 7, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße bedürfen. Weil das sind die, die heiß sind. Diese, die keine Buße bedürfen, das sind die Ersten, die entgegenrennen zum Hirten und ihren Bruder, ihre Schwester umarmen und sich mitfreuen, dass das Schäfchen wieder zurück ist. Die Bibel spricht von einem guten Kampf, den wir zu kämpfen haben. Deswegen habe ich auch die Analogie des Krieges benutzt. Das müssen wir eben tun, um würdig erachtet zu werden. Und wir kämpfen nicht, wie es heißt, mit Fleisch und Blut, auf fleischliche Weise. Nein, es ist ein wenig schwerer. Denn unsere Waffen sind mächtig im Dienst Gottes, um auch alles Denken in den Gehorsam Christi zu stellen. Mit den Gedanken beginnt so vieles. Da beginnt so vieles. Es gibt aber auch leider zwei Seiten der Medaille. Und das kann man auch nicht verschweigen. Und leider ist es eben auch so, dass eben einige im Krieg fallen und nicht zurückkommen. Und wenn jemand so eine Nachricht ereilt, diese bittere Nachricht, dass sein Kind nicht mehr zurückkommt, dessen Schmerz ist nicht zu beschreiben. Aber geschehen tut das Gleiche. Auch das, dieser Schmerz, dieses Leid wächst von innen. Man kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Alles um einen herum ist egal. Und es ist manchmal so schlimm, dass man auch keinen Fuß mehr im Leben fassen kann. Manche Menschen leben zwar, aber immer mit diesem Schmerz. Und manche finden noch nicht einmal zurück ins Leben, wenn es das einzige Kind war. Ich führe diese Beispiele deshalb an, um zu verdeutlichen, wie die Familie Gottes eben fühlt, wenn ein Familienmitglied auf Abwege gerät oder es eben zurück nach Hause kehrt, wenn es bereut. Aber auch, wenn ein Familienmitglied nicht mehr zurückkommt, weil es nicht zurückkommen will. Der Titel heißt Würdig leben, weil die, die Christus entgegenkommen werden, wenn er zurückkehrt, eben die sind, die für würdig erachtet werden. Oder einen Wert oder wertvoll sind. Eben die, die wahrhaftig lieben und den Mut dazu haben, diesen Weg zu gehen. Und das ist ein Prozess. Deswegen das Passa kommt und die Selbstprüfung, die jährliche, eine Bestandsaufnahme. Auch Matthäus beschreibt eine Hochzeit, wo die Gäste geladen waren, aber nicht würdig. Interessant ist, die Hochzeit steht fest. Die Gäste, die stehen fest. Aber nach einer gewissen Zeit hatten sie Besseres zu tun. Sie sagten ab. Ein Vorwand wurde benutzt. Sie sagten ab, wegen Nichtigem. Was steht bei uns an erster Stelle? Was steht bei uns an vorderster Front? Deshalb nochmal die Fragen, wie zu Beginn. Leben wir so, dass Gott Wohlgefallen an uns hat? Sind wir mit der Macht Gottes und seiner herrlichen Kraft gestärkt? Können wir uns in Prüfungen freuen? Danken wir Gott alle Zeit, weil er uns befähigt hat, an dem Erbe der Heiligen teilzunehmen. Und schließlich, aber nicht zuletzt, bringen wir Frucht in jedem guten Werk.